An den Wassern von Babylon von Robert Neumann. Es liest Andreas Ladwig. Die Grenze. Das Wasser war noch grau. Doch zitterten schon Lichter auf den flachen Kämmen der Dünung, die aus den ungewissen Nebeln der hohen See träg, mächtig in einer schlafhaft breit hinrollenden Traurigkeit gegen die Küste lief. Nur eine Viertelstunde, so wusste man, nur noch 10 Minuten, dann ist alles Azuren. Wie gelbe, nackte Knochen, blankgespült von der Morgenebbe, lagen die Ufertrümmer eines toten Gesteins, das sich in langen, langsamen, baum- und graslosen Halden, höher klimmend in die Wildnis kegliger, einander gleichender Berge zog. Nur noch 10 Minuten, so wusste man, dann ist da die große Dürre und der ewige Sand. Ein erblasster Dreiviertelmond segelte weit dort hinten irgendwo über das öde Land. Nur noch eine kleine Weile, so wusste man, dann ist er verstorben. Zwischen Wüste und Meer, dem träge klimmenden Flutschwall jener Südostbucht, nur um wenige Meter Land ein entrückt, standen Pfähle in regelmäßigem Abstand. Zwischen diesen Pfählen schimmerte Draht. Die Telegrafenleitung entlang war in 3 Meter Breite der raue Stein zermalmt und hinabgepresst zu einer holprigen Wanderspur, die immer wieder für eine Strecke in einem Tümpel fliegenden Sands ertrank. Das war eine Straße, wo einem Widerstreit von Wüste, Meer und dem großen Wind zu einer unüberschaulichen Halbmondform zusammengebrochener Uferberg nah an die Küste trat, war zwischen Wasser und Wildnis nicht einmal mehr Raum gewesen für dieses 3-Meter-Band. Und so hatte man es aus dem Gestein gesprengt. An dieser Sprengstelle, die Straße beherrschend, klebte am Berghang ein dürftiges Steinhaus. Ein Wegweiser zeigte dahin und dorthin. Nach der einen Seite war es die Wüste, nach der anderen Seite, an einem Schlagbaum vorbei und über das Bett eines eingetrockneten Flusses weg, war es wieder die Wüste, doch hieß sie dort Palästina. Über dem Steinhaustor war ein Wappen, es wohnten da die englischen Wächter des Landes Kanaan. Dieser Teil der Straße war neu. Die alte war, dem Küstensturz ausweichend, keine 300 Meter von der Grenze, mit einer jähen Wendung in die Berge getreten. Blickte man scharf hin, so sah man dort noch ihr schon dem Sand und der Ödnis verfallenes Fundament. Auch zog sich Kontinent mit Kontinent verbindend, irgendwo dort hinten das Schienenband einer Eisenbahn, doch war die nicht sichtbar. Und auch ein vereinzelter Pfiff, der mitunter auf den Schwingen der trockenen Sonnenluft aus ihrer Verborgenheit herüberritt, war so ohne Macht vor der großen Stille, dass er nicht lauter war als eines fernen Wüstenvogels klagender Wanderruf. Da war nur das Meer und der Wind, da war nur das Land und der Sand, da war nur die Straße. Blickte man scharf hin, so sah man die wandernde Säule des Staubes schon meilenfern. Ein Auto, sagte der Telegraphist, auf der Steinstufe neben dem Schlagbaum sitzend, das Fernglas am Auge. Der Sergeant nahm ihm das Glas aus der Hand. Ein Autobus, sagte er nach einer Weile. Nun war es so, dass zu der Zeit nicht viele Autobusse über die Grenze fuhren nach dem Land Palästina, in dem ein unruhiger Frieden war. Die Fremdenreisezeit hatte für jenes Jahr noch nicht begonnen. Viel Zustrom handelssüchtiger Araber gab es aus den Ländern ringsum. Auch gab es einen heimlichen und zähen Zustrom von Juden. Man schaute sich besser der reisenden Pässe an. »Den Schlagbaum nieder«, befahl der Sergeant. Der Telegraphist sagte, es ist kein Auto avisiert auf der Straße, aber die Leitung war nicht in Ordnung während der Nacht, kann sein. Er brach ab, die Säule war näher gekommen, er hatte wieder das Glas am Auge. »Sie fahren wie die Verrückten«, sagte er ruhig. Nun war es schon mit unbewaffnetem Auge erkennbar. Ein großer, schwerer, 6-rädriger, staubgrauer Autobus. Die Nummerntafel war nicht zu unterscheiden. Doch gehörte das Fahrzeug nach Farbe und neuartigem Bau zu einer Rotte amerikanischer Wagen, die weit dort hinten im Westen liefen, jenseits der Ödnis auf den regelmäßig befahrenen ägyptischen Linien. Aber dieses aus dem Weg geraten Sein des Reisekolosses war immer noch weniger verwunderlich als die Weise, wie er gesteuert ward. Aus Sorglosigkeit, aus Übereile oder fast konnte man es glauben, weil er mit den Hebeln und Knöpfen des Schaltbretts nicht ganz vertraut war, hatte der Führer es übersehen, die Scheinwerfer abzudrehen. So blickten sie blass gewordene Augen durch das Grau des frühen Tags, und an ihrem Irren war zu erkennen, die dort fuhren tatsächlich wie die Verrückten. Rechts hin, links hin geworfen, immer wieder in einem letzten Augenblicksbruchteil zurückgerissen von dem Verderben des Straßenrands. Sand stiebte, Staub quoll unter den Rädern dieser rasenden Reise. Als der Wagen noch 300 Meter von dem niedergelassenen Schlagbaum und den auf der Straße Wartenden ferne war, bremste er so scharf ab, dass man das Kreischen herüberhören konnte durch die trockene Luft. Nun kam er zu stehen. Ob nun aber ein so sehr Ortskundiger auf dem Lenksitz saß, oder ein so sehr Ahnungsloser, oder nur einer, der eben erst den Grenzposten und Schlagbaum wahrgenommen hatte und dem jeder Weg lieber war als der dort vorüber. Das Automobil fuhr wieder an und bog seitab auf die verfallene unter Geröll und Flugsand kaum mehr sichtbare Straßenspur, die sich dort in die Berge zog. »Sie brechen durch«, rief der Telegraphist. »In 5 Minuten sind sie über der Grenze.« Der Sergeant sagte langsam, »noch nicht.«